In diesem Interview diskutiere ich mit Wolfgang Walker über Exzellenz, was macht Exzellenz aus und vor allem, warum sind so wenige NLPler exzellent, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was wir studieren. Viel Spaß mit dem Interview.
Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer.
Und Wolfgang und ich, wir sind beide NLP-Lehrtrainer, NLP-Lehrcoaches. Wolfgang ist überhaupt ein Urgestein, habe ich schon mal vorgestellt. Da macht das schon, solange ich lebe, glaube ich, NLP ungefähr, plus minus, wenn es hinkommt. Und NLP ist eine wunderbare Methode. Wir lieben das beide, wir unterrichten das beide und trotzdem gibt es Aspekte, wo wir halt Fragezeichen haben. Und eins dieser Fragezeichen ist ja, NLP ist, da geht es darum, Exzellenz zu lernen. Ja, also einige sagen, NLP ist Modeling of Excellence, also von den Besten der Besten lernen. Und dann stellt sich für mich die Frage, und das ist die Frage an dich gleich, lieber Wolfgang, wenn das so ist und es wir viele Tausende, Zehntausende Menschen gibt, die darin ausgebildet sind, warum gibt es dann so wenig exzellente NLPler? Also warum gibt es so wenig Menschen, die wirklich, wo man sagt, boah, der kann das richtig gut und eh klar, weil der hat NLP gemacht. Warum ist das eigentlich eher eine Seltenheit in unserem Bereich?
Da würde ich erst mal zurückfragen, was verstehst du unter exzellenter NLPler und woran würdest du erkennen, dass jemand exzellent ist auf seinem Gebiet?
Ja, also ich würde nicht mal sagen, also es ist natürlich bei uns Training und Coaching da, was viele machen, aber für mich könnte ja auch jemand als Führungskraft oder was immer der macht, NLP machen und dann dieses Wissen in seinem Bereich nutzen. Also das heißt, der Bereich selber wäre für mich frei, das könnte auch das Mutterdasein sein, was auf einmal auf einem anderen Level ist. Mit NLP wäre das ja auch durchaus möglich. Also der Bereich selber wäre egal. Naja, also für mich ist Exzellenz einfach schon etwas, da ist jemand so gut, dass es auch die, vielleicht nicht den absoluten Laien, aber da muss kein Exzellenz, also dass es einfach auffällt. Ja? Also Beispiel auch Coaching, ja, da ist ja dann exzellent jemand, der einfach eine höhere Erfolgsquote hat. Wenn er eine höhere Erfolgsquote hat, wird er öfters empfohlen, ist dadurch bekannt und das meine ich zum Beispiel mit Auffallen. Ja? Selbes im Training, aber auch bei einer Mutter, wenn du irgendwie, wenn die, keine Ahnung, da ein Kind einen Wutanfall hat und die in einer Art und Weise hat, den zu begleiten, das andere sagen, hey cool, das könnte ich auch machen, ja, dann hat die scheinbar irgendwie ein Niveau erreicht, wo andere irgendwie aufmerken und sagen, boah, cool, das gefällt mir und ich mache es aber selber noch nicht, also ich bin ja nicht selber auf dem Niveau, sonst würde es ja gar nicht auffallen. Wenn ich das auch mache, dann bemerkt es ja keiner. Also das mal so ganz grob, das wäre für mich ein Erkennungsmerkmal.
Okay. Naja, also ich denke, dass man, es geht ja letztlich um Leute, nehme ich an, die du fragst, die eine NLP-Ausbildung machen oder sich dafür entscheiden. Dann ist wäre der erste Punkt für mich schon mal zu gucken, okay, was sind eigentlich die Motive? Ja, es gibt Leute, die das einfach aus Neugier machen, weil sie das interessant finden, die aber jetzt nicht vorhaben, prinzipiell damit größeres was anzufangen. Dann gibt es eine Menge Leute, denke ich, die machen das aus Gründen Persönlichkeitsentwicklung. Die haben irgendwie gehört, so was man da alles erreichen kann für sich. Und das ist ein Motiv, was weniger auf Anwendung zielt. Also ich habe viele Teilnehmer da drin, die einfach jemanden kennengelernt haben, die sich verändert hat auf eine positive Weise, ja, und die dann dachten, was hast du denn da gemacht und will das auch machen. Was ich denke, ist, dass es viel drauf ankommt, letztlich für Leute, die eine NLP-Ausbildung gemacht haben, um exzellent zu werden, in welchem professionellen Kontext arbeiten die eigentlich? Ja, weil in einem Training kannst du ja den Leuten nur beibringen, was sie lernen sollen. Mhm. Wir zertifizieren Leute für das, dass sie sozusagen so und so viele Trainingstage mitgemacht haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es können. Ja, sondern du musst eigentlich nach meiner Erfahrung sehr viel Zeit investieren und auch lesen, was auch nicht so verbreitet ist.
Kurze Watsch an die Gesellschaft, ja, sehr schön.
Um es zu verstehen. Und du brauchst sehr viel Erfahrung dafür. Ich denke, das Entscheidende ist, ob man sich da weiterentwickelt, ob man sozusagen dann wirklich irgendwann ein Niveau erreicht, das ist wie in jedem anderen Bereich auch. Ja, du kannst ein bisschen was machen und dann kennst du es passiv und kennst das. Du kannst deine Routinen entwickeln, als Coach zum Beispiel, und dann sagen, ja, das ist so und so ein Problem, dann mache ich dieses Format damit. Oder du kannst sozusagen das Interesse haben, wirklich dahinter steigen zu wollen. Und meiner Erfahrung nach brauchst du ein Langzeit-Commitment, um in irgendeiner Weise tief in ein Gebiet einzudringen. Das ist bei allem so. Egal, ob du Gitarre spielst oder Bücher schreiben möchtest oder sonst was. Das ist einfach eine Frage des Engagements, das du hast. Und ich denke, dass da viel von dem abhängt, wo du beruflich arbeitest. Ich kenne eine Menge Leute, die NLP-Ausbildungen gemacht haben, aber nicht wirklich explizit damit arbeiten und es anwenden können. Es ist eher die Art, wie sie unterwegs sind.
Ja. Ja, macht für mich Sinn. Ich glaube auch, dass das viele vielleicht gar nicht wollen oder gar nicht ihr Ziel ist und dann passt das ja, also dann ist das ja auch gar nicht das. Aber ich glaube doch schon, dass es einige gibt, die da richtig gut werden wollen und denen vielleicht genau dieses Langzeit-Commitment fehlt. Was glaubst du denn, sind die Faktoren, dass jemand sich das Commitment auch wirklich setzt und auch dann erreicht und auch wirklich über viele Jahre oder Jahrzehnte dabei bleibt?
Ja, also ich denke, von der NLP-Seite her selbst ist ein Faktor, der schwierig ist, dass das sehr viel Training ist einfach.
Ja.
Institute leben von Trainings, ja, und es geht darum, viele Leute auszubilden. Ja, das ist ja sozusagen der Lebensunterhalt vieler Institute. Und der Trainingskontext ist nicht irgendwie repräsentativ für das, was wirklich im Leben passiert. Ja, sondern das sind Teilnehmer, die schon eine Woche oder einen ganzen Practitioner lang irgendwie dieses NLP-Zeug sozusagen beigebracht bekommen haben. Und wenn die dann zu einer Demo vorkommen,
ja,
ist natürlich ein Unterschied zu Leuten, die du gerade kennenlernst und dann mit ihnen arbeitest. Ein tieferer Grund für mich ist, dass es im NLP irgendwie eine gewisse Theoriefeindlichkeit gibt. Ja, also so, es gibt oft den Spruch, ich will was Praktisches machen. Ich will nicht Theorie haben. Ne? Und das halte ich für ein großes, großes Missverständnis, weil John Grinder zum Beispiel sehr theorieorientiert ist. Ja, John hat viele Forschungen gemacht und hat auch ist die Brücke zwischen der Kognitionswissenschaft und der Psychotherapie. War bei George Miller in New York ein Jahr postdoktoral. Und NLP ist natürlich mit einem theoretischen Background entstanden, den vor allem John Grinder hatte, nicht Richard Bandler, sondern John Grinder. Und dieses fehlende Theorieorientierte macht natürlich, dass du die Dinge nicht ganz vom Prinzip her kapierst. Ja, und was auch vielen Leuten heute fehlt, das ist aus meiner Sicht auch ein Resultat der ganzen Bologna-Reform, wie die Universitäten umfunktionalisiert wurden zu Punktesammelsystemen. Also ein Student hat halt wenig Zeit, sich zu entwickeln, weil er ständig Credits oder eine Studentin ständig Credits erwerben muss. Und die haben wenig Zeit, sich mit Grundlagen zu beschäftigen oder mit Geistesgeschichte, mit wirklich grundlegenden paradigmatischen Unterschieden von Weltbildern und sowas. Und dann kommst du halt in so ein Training, ja, und viele Leute verstehen unter NLP-Training sowas wie Methoden lernen. Also die Idee dahinter ist, ich lerne Methode und damit erreiche ich bestimmte Ziele. Ja, und da ist ja auch was dran. Was ich schwierig daran finde, ist, dass wenig reflektiert wird, was diese Methoden oder Formate eigentlich sind. Also laut Auskunft der NLP-Begründung, ich weiß nicht mehr genau, wo das Zitat ist, das ist in einem der Grundlagenbücher drin. Formate haben die nur erfunden, um die Leute vom Inhalt wegzukriegen, auf die Prozessstruktur zu achten. Es war nie so gedacht explizit, dass man sozusagen jemand hat ein Problem und dann sagt man, okay, ich mache jetzt dieses Format mit dir und dann ist dein Problem gelöst.
Ja.
Das ist völliger Irrtum.
Ja.
Es kommt aber letztlich so rüber, weil wenn du als Trainer eine Demo machst, guckst du natürlich, dass du ein passendes Problem hast und dass du das Format definierst.
Ja. Und was man dazu sagen muss, man sagt da dazu, also ich sage das genau, was du jetzt gesagt hast, sage ich in Ausbildung dazu und trotzdem kommt später die Frage, welches Format wäre denn bei dem Problem passend und
ganz genau.
so. Ja,
ganz genau.
Das heißt, ja, das eine ist halt sagen und das andere ist tun und das Tun wirkt stärker.
Genau, und das ist was, das nenne ich schon lange Fleischwolf-NLP. Also sozusagen der Klient wird in das Format eingepresst und muss da jetzt sozusagen durch. Ne? Wobei es Sachen gibt wie Change History Prozesse mit Regression, also wo du so ein Gefühlserinnerungssystem irgendwie in die Vergangenheit verfolgst. Das ist schon sinnvoll, das genau so zu machen. Ja, aber diese ganze Idee von Toolbox und ich muss ein Format anwenden, was ich kenne, die verfehlt eigentlich ein bisschen, wie NLP gemeint war. Ich hatte in meiner Ausbildung das Glück, ich wollte ja Psychotherapeut werden damals schon. Ich hatte das Glück, dass ich dann von meinem Ausbilder Johann Bütschny auch eingeladen wurde, bei einer richtigen Therapie zu hospitieren. Ja, das war eine Frau, die massiv sexuell missbraucht worden ist von ihrem Vater über 10, 12 Jahre hinweg. Sie hat dann auch ein Buch darüber veröffentlicht, über die Therapie und über ihre Geschichte. Und da habe ich gesehen, dass das mitnichten so ist, bitte mach jetzt dies, mach jetzt das, mach jetzt jenes, sondern es war in der Interaktion diese Elemente gelaufen. Ja? Und es war sehr stark reagierend auf das, wie sie reagiert. Und es war zum Beispiel bei Ankern nicht so, bitte setz dich jetzt mal hin und dann werde ich gleich deinen Ellbogen berühren oder sonst was, sondern du kannst natürlich auch visuell ankern. Ja, du kannst dann sagen, okay, ja, das ist auf der Hand, auf der rechten, okay, das ist auf der linken und dann führst du das zusammen und hast so ein Visual Squash gemacht. Ja, und das hat er mitten im Gespräch gemacht. Das war keine formale Intervention. Ja. Und da habe ich begriffen, dass Formate tatsächlich ein Lerntool sind oder ein Lehrtool, ja, aber dass sozusagen die reale Arbeit mit Leuten viel spontaner, viel intuitiver läuft. So, man kann das gut vergleichen mit Autofahren lernen, ja, auf dem Verkehrsübungsplatz lernst du dies und das, dann gehst du auf die Straße, lernst das Manöver und jenes. Aber ein guter Fahrer reagiert einfach mit geschulter Intuition. Und das wird halt nicht demonstriert in den Trainings, weil wir sozusagen wir präsentieren was, wir demonstrieren es, lassen die Leute das dann so üben. Das heißt, die Anschauung und die subjektive Erfahrung gibt es eigentlich nur mit dem Format, aber nicht mit, sag ich mal, Arbeit auf der freien Wildbahn.
Ja, also das auch die, was die Systemiker ja machen oder lange gemacht haben zumindest, nämlich das hinter der Scheibe sitzen und zuschauen, wo die ja echte Therapien sich anschauen. Eigentlich, also das fand ich ja damals schon faszinierend und ich finde, es gibt ja einige exzellente Systemiker und ich kann mir vorstellen, genau deswegen. Also Gunter Schmidt kommt ja auch von dem, der ist ja immer hinter der Scheibe gesessen oder vorne, haben sich abgewechselt, zu viert natürlich. Ich meine, das ist natürlich krass geil, das kann sich auch nur eine Uni leisten, 4 Therapeuten für eine Familie, das ist natürlich ein bisschen... Aber vom Lernfaktor natürlich ganz anders.
Ja. Ja klar, das ist in Deutschland zum Beispiel, kannst du das machen in den systemischen Ausbildungen, weil das kostet sehr viel Zeit und damit auch Geld für die Teilnehmer. Aber im Unterschied zum NLP, mit dem du jetzt nirgendwo ankommen kannst, hier, ich habe NLP gelernt, ja, ist zum Beispiel bei uns in der Familienhilfe, im Jugend- und Familienhilfebereich, eine systemische Ausbildung sehr gefragt. Also ist die Bereitschaft, da viel Geld und viel Zeit zu investieren, sodass du auch solche Sachen machen kannst, so und so viel Supervisionsstunden und sowas, Leute hospitieren lassen, das ist natürlich da viel verbreiteter. Ja, das ist
ja klar.
Das Setting, in dem NLP stattfindet, so für jedermann schwer zu realisieren.
Ja, klar. Das heißt, also ein Grund ist natürlich auch die sozusagen gesellschaftliche Anerkennung. Wenn die stärker wäre, wäre es auch schon wieder vielleicht anders. Und was ich jetzt aber schon auch raushöre aus deiner Sicht schon, wenn man es jetzt übersetzt, okay, was bräuchte es dann, damit es gelingt, ist ja eigentlich Training on the Job oder drüber schauen lassen im Realen. Das wären eigentlich die didaktischen Methoden, die helfen würde, wirklich richtig gute Leute auszubilden.
Wie gesagt, die Trainingsseite ist für mich die eine. Da sage ich gleich noch was dazu. Was für mich auch, also wenn ich gucke, welche Leute sind so, dass ich sage, okay, die sind wirklich gut, die verstehen, was NLP ist, die haben Innovationen gebracht, dann sind das sehr wenige. Ja. Und das sind vor allem nicht Leute, die primär das Ziel hatten, ihr Institut ganz groß zu machen und sich als Europas Supercoach Nummer 1 und so zu verkaufen, sondern erstaunlicherweise eigentlich eher Leute, die inhaltlich interessiert waren. Ne? Und die ein ungelöstes Problem lösen wollten. Zum Beispiel das soziale Panorama ist entstanden von Lukas Derks, weil Lukas in seinem Hintergrund als Künstler und auch Sozialpsychologe einfach irgendwann festgestellt hat, was ist eigentlich hier mit sozialen Beziehungen im NLP? Ja, das kommt irgendwie gar nicht vor oder ganz marginal oder nur mit der Idee, dass wir so eine Art Reizreaktionsautomaten sind, wo man unerwünschte Reaktionsarten Arten wegankern kann. Ja, das heißt, er hatte zu tun mit einem für ihn wichtigen Problem, nämlich verstehen, wie Beziehungen funktionieren, wie das alles mental repräsentiert ist, also einfach zu dekodieren, wie das läuft, und hat sich reingekniet. Und Lukas hat auch einen profunden theoretischen Background. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein exzellenter NLPler bin im Sinne von Formaten und sowas, aber ich denke, dass ich durch das Buch Abenteuer Kommunikation gezwungen war, es sehr tief theoretisch zu durchdringen, ja, und auch viel Background dazu zu verstehen. Also das theoretische Durchdringen, das habe ich, denke ich, ganz gut drauf. Aber bei mir war es auch die Grunderfahrung, ich arbeite in der Psychiatrie, sehe das Elend der Leute und sehe, dass ich in den NLP-Formaten völlig aufmaule. Mhm. Ja, und eigentlich überhaupt nichts erreichen. Natürlich sehen die Leute nach der Sitzung toll aus, ja, aber wenn sich nichts verändert, und das ist ein anderer Punkt, unabhängiges Feedback fehlt. Es gibt den Mythos in NLP-Trainings, wenn die Leute nach der Demo oder nach der Arbeit glücklich aussehen, dann sei die Veränderung passiert. Das ist im Grunde mechanistisches Denken pur, als könnte man so ein kleines Modul in einem komplexen System wie Menschen auswechseln und dann ist alles auf dem Modul anders. Ja? Die Erfahrung in der Psychiatrie hat gezeigt, die Sachen schnappen zurück. Selbst spektakuläre Veränderungen bei Leuten können zurückschnappen. Ja, das war für mich dann das Motiv, das war mein ungelöstes Problem. Ja, was passiert da eigentlich? Wieso schnappt was besser ist, zurück in was völlig viel mehr dysfunktionaler ist? Und da ich vorher 6 Jahre, bevor ich überhaupt Psychologie studiert hatte, 6 Jahre Grundlagenwissenschaften, Philosophie, Germanistik, Linguistik studiert habe, hatte ich das Denkzeug, um ranzugehen. Mhm. Gerade auch, weil ich Wissenschaftstheorie als Schwerpunkt hatte und Erkenntnistheorie und Wissenschaftsgeschichte. Und dann war mir eben, und das ist dieses Langzeit-Commitment, also Langzeit-Commitment war mir eben total wichtig, okay, ich will rausfinden, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich will es rausfinden. Mhm. Bin darüber Schritt für Schritt weitergekommen, habe interessante Leute aus ganz anderen Gebieten kennengelernt, andere theoretische Ansätze und Synthesen gemacht und es hat funktioniert. Ja, ich kann jetzt nicht jeden heilen, weil das gibt auch Voraussetzungen sozialer, psychischer Natur und sowas bei den Leuten, aber das Therapiesystem, das ich entwickelt habe, funktioniert in 85% der Fälle, egal womit die Leute kommen. Also hier Praxis.
Also die für einen Aspekt fand ich vor allem spannend, dass du sagst, wenn jemand ein Problem lösen will, und zwar ein Problem, was nicht von heute auf morgen gelöst ist, also so im Sinne von, ich will weniger Chips essen am Abend oder so, das wäre aber schnell gelöst, also oder ja, aus meiner Sicht, ja, da ist es nicht so ein harter Fisch, sondern etwas, wo man vielleicht auch, und dann hat man das Langzeit-Commitment gleichzeitig lange dranbleiben will. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wenige haben, ja, aufgrund des Durchhaltevermögens, auch warum das Interesse nicht da ist. Also das finde ich sehr spannend und kann mir das auch gut vorstellen. Die Theorie, das verstehe ich und da bin ich, also ich kann das total nachvollziehen und ich bin ja auch ein Freund der Theorie und gleichzeitig kann mir vorstellen, nee, ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ihr einfach Praxis, Praxis, Praxis macht, übt und sozusagen on the job ständig lernt, ja, und auch natürlich dann eigene Modelle bildet, mentale Repräsentationen deswegen und gar nicht so viel liest, dass er trotzdem exzellent werden könnte. Kannst du das auch vorstellen oder ist das so gar nicht?
Ich habe exzellente Leute kennengelernt, die noch nicht mal irgendeine NLP-Ausbildung hatten, also die vernünftigsten Leute, die ich sozusagen außerhalb kennengelernt habe, die wirklich tolle Menschen waren, das eine war eine Sekretärin und die andere eine Buchhalterin. Aber die hatten solche sozialen Kompetenzen durch die Art, wie die waren. Das war einfach ein Genuss.
Ja.
Also, das ist jetzt weniger eine Frage Ausbildung, Exzellenz, denn Menschen, je nachdem, welches Gebiet gibt es ja sowieso.
Aber diese Theoriepraxis, also
ich sage zu den Leuten immer, dein Smartphone ist wirklich ein Hightech-Gerät, ja. Und der Chip da drin und die Programme, aber vor allem der Chip, wurde nicht erfunden, indem jemand so lange Sand in der Hand rumgewürfelt hat, bis dann ein Chip da war, sondern das Ganze ist über extrem abstrakte Grundlagentheorie aus der Mathematik und Systemtheorie entstanden. Ja, und es gibt für mich nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Ja. Eine gute Theorie zeichnet sich aus durch eine strukturelle Kopplung zwischen Landkarte und Gebiet. Und da ist natürlich die Empirie ganz wichtig, die du jetzt ansprichst. Mhm. Ja, ich wäre ja auch nicht drauf gekommen, dass man NLP hinterfragen muss und so weiter, wenn ich jetzt nicht einfach faktisch festgestellt habe, so funktioniert es nicht. Und ich traue mir zu, dass ich die Formate korrekt durchgeführt habe damals. Mhm. Ja. Aber ich glaube, du brauchst dann, um sozusagen out of the box denken zu können, brauchst du ein Grundlagenwissen darüber, dass du überhaupt in der Box denkst.
Ja, ja, aber müsste es theoretisch sein? Oder ich kann mir vorstellen, jemand, der einfach viel Trial Error macht, das ist natürlich nicht immer das Intelligenteste, weil wenn es eh schon jemand erfunden hat, dann ist die Theorie natürlich manchmal die Abkürzung. Wobei manchmal auch nicht. Manche haben Leute ja Theorien, die sie hemmen, ja, weil sie es falsch verstanden haben. Ja. Nur ein Beispiel, so ich bin auditiv und deswegen lerne ich am besten auditiv oder so ein Schwachsinn und also das ist so Blödsinn kursiert herum, obwohl die Leute es oft gar nicht mehr unterrichten, aber es bleibt irgendwie so hängen. Und das hemmt natürlich dann manchmal nachher Leute Blödsinn. Ja. Also Theorie kann ja auch sozusagen kontraproduktiv sein, auch wenn sie total produktiv sein kann. Ich frage mich, ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand einfach die Empirie sozusagen selber macht, indem man wirklich fleißig ist in der Praxis und dadurch wirklich exzellent wird. In unserem Bereich, ich rede jetzt gerade vor allem diesen Social Skills, Coaching, Training, ich rede jetzt nicht von eben, wie du sagst, oder auch Motorentechnik oder so, das ist mir auch klar, da braucht es erstmal Grundskills überhaupt zu wissen, wie ein Motor funktioniert. Aber jetzt gerade in unserem Bereich, wo es ja um Menschen geht und die haben wir täglich um uns, ja, also da haben wir theoretisch täglich die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln. Glaubst du, dass es da möglich ist, mit wenig Theorie auszukommen, um exzellent zu werden?
Solange deine Probleme lösbar sind und du spezialisiert wirst drin, bestimmte Art von Problemen zu lösen, klar. Ja, jeder kann lernen, gut Auto zu fahren. Ja, das ist vor allem eine Frage der Praxis. Wenn du 20 Jahre nach dem Führerschein nicht mehr am Steuer gesessen bist, sieht es schwierig aus. Mhm. Für mich ist Theorie und Praxis kein Gegenteil. Ja, weil ich ja im NLP, das finde ich ja das Spannende, NLP ist ein System des Denkens, wo du praktisch nicht abstrakt über Wirklichkeit, sage ich mal, Konstrukte bildest und die interagieren dann miteinander, sondern das macht ja, dass du das, was gerade eben passiert, was du gerade tust oder was dein Gegenüber gerade tut, live abbilden kannst. Mhm. Du weißt auch, was gerade passiert. Du hörst einen Satz und weißt komplexe Äquivalenz. Du hörst einen Satz, Ursache-Wirkungsbeziehung, Gedankenlesen, diese ganzen Metamodellmuster. Natürlich ist Praxis wichtig. Ja, und das meine ich ja auch mit dem beruflichen Kontext, dass du im Grunde genommen eigentlich nur gut werden kannst, wenn du viel Zeit deines Lebens damit verbringst, das zu praktizieren. Ja, ein Kurs oder auch 5 Practitioner Kurse zu machen, wenn du keine Anwendung dafür hast, macht dich nicht gut. Ja, das ist so wie halt dann alle paar Jahre mal hinter Steuer sitzen und den Führerschein auffrischen. Mhm. Für mich geht um informierte Praxis für mich. Und was ist dann, wenn ich auf Hindernisse stoße? Ja, wenn ich feststelle, es funktioniert nicht, tilge ich das dann weg? Mhm. Ja. Oder sehe ich, aha, es funktioniert bei dem nicht, bei dem nicht, bei dem nicht. Aha, hier ist ein Problem. Ja, so ging es mir zum Beispiel mit dem, dass die Formate wunderbar durchliefen mit Psychiatrieklienten. Hm. Aber es passiert nichts. Trotzdem, also andere Leute in dem System haben mir gesagt, nee, die verhalten sich genau gleich wie vorher und so. Und diese Feedback-Kultur gibt es im NLP zum Beispiel wenig. Ja. Ja, deswegen mache ich bei Trainings, frage immer nach beim nächsten Block, nach eine Runde, okay, wer hat mit sich gearbeitet mit so einem Thema, was ist draus geworden?
Ja.
Gehalten oder nicht?
Ja. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt vorwärts gehen, wenn du sagst, tilten die Leute jetzt weg, und ich würde sogar doch einen Schritt vorher gehen, kriegen sie es überhaupt mit. Ja? Also das heißt, erstmal es mitkriegen und dann kann ich es noch tilten und dann erst käme Exzellenz, weil nur um ein Beispiel zu nennen, das ist ja dieses bekannte 10.000 Stunden Beispiel, was ja auch Teil Mythos ist, Teil Realität. Also Realität ist, die Studie gibt es und so weiter. Was der Mythos ist, ist, dass ja eigentlich die Zahl 7.400 Stunden sind. Das war nämlich die Zahl, die diese Profi-Geiger an dieser renommierten Berliner Konservatorium, Uni, wie auch immer das ist, angenommen wurden. Also die in Anführungszeichen Beste. Und die hatten bis zum 18. Lebensjahr 7.400 Stunden und bis zum 20. ungefähr 10.000. Ja? Und eigentlich waren vorher immer nur die 7.400 spannend, aber 10.000 ist halt, klingt halt besser. 10.000 ist aber immer noch nicht, sind eigentlich noch immer nicht die Profis sind, sondern das sind die, wo die Lehrer gesagt haben, die werden später Profis. Das heißt, die sind schon richtig gut, aber die sind erst 20, ja? Und deswegen eigentlich ist ja auch noch ein Weg. Also eigentlich sind es ja erst 10.000 Stunden. Aber das Spannende ist, jeder sagt ja auch, was war der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die absoluten Profis ihre eigenen Fehler besser bzw. öfter erkennen ohne Lehrer. Und das war ein Unterscheidungskriterium zwischen denen, die auch sehr, die sind alle extrem gut und jeder ist besser als wir beide und sowieso, das ist eh klar, aber sozusagen die einfach auch ganz oben verdienen dann und die einfach dann sehr exzellent sind, da war diese, kriege ich es mit, dass ich mich verspielt habe. Ja? Und das ist ja etwas, was nicht nur in NLP-Kreisen, aber glaube ich bei uns natürlich vielleicht nochmal stärker, gerade im Coaching ist, die Leute gehen, wie du sagst, mit dem Grinsen weg und dann hat man das Gefühl, man hat es geschafft. Und was natürlich vollkommen irrelevant wieder weggeht. Ja, ich sage meinen Leuten auch in Coach-Ausbildung und kann auch sein, dass mal jemand weint am Schluss. Und natürlich, man wirft dann nicht raus, so jetzt ist die Stunde vorbei, gehe, aber der kann auch mit einem schlechten Zustand rausgehen. Das ist überhaupt kein, also das kann sogar sehr förderlich sein. Ja, das ist für viele erstmal das, boah, kann ich das menschlich überhaupt machen und so. Aber da dann sozusagen wirklich dieses, darauf zu achten, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich besser machen. Und da habe ich das Gefühl, das ist, und geht es mir selber auch nur oft so, da will man gar nicht hinschauen oder man kriegt es gar nicht mit. Ja. Da brauche ich gar nichts tilgen, ich check's gar nicht, weil ich gar keine Augen dafür habe. Weißt du, ich meine?
Und da muss man ehrlich zu sich sein.
Ja.
Und das ist schwierig, zum Beispiel, es gibt ein Segment im NLP-Bereich, da läuft die ganze Werbung auf Erfolg und Wunder und was sie hier alles lernen werden, was sie mit ihrem Lesen machen wird, mit ihrem Leben machen wird, ja. Die sind natürlich raus, weil die können ja nicht sozusagen so eine Werbung machen und dann vor sich selbst und anderen zugeben, nö, ist nicht.
Ja. Ja, oder
ich habe selbst mit NLPlern gearbeitet, die solche Websites hatten, ja. Und psychisch ein solches Elend. Mhm. So, es war sozusagen ein totaler Kontrast zwischen dem, was ich da auf der individuellen Ebene vorgefunden habe und dem, was nach außen verkauft wurde. Hm. Da ist es natürlich schwierig. Ja? Deswegen fand ich immer, dass die wirklich innovativen Leute, und das ist auch der Grund, warum ich mit Lukas Derks zum Beispiel befreundet bin und mit Walter Oetsch, das sind Leute, die nicht davon leben, dass das alles ganz toll funktionieren muss und immer und was weiß ich, sondern die suchen, ja. Suchen zu entwickeln, die sehen ungelöste Probleme.
Ja. Ja. Und dann bleibt man auch dran, wenn man sozusagen einfach immer wieder auf diesen Suchfindus ist und eigentlich auf die Fehler schaut. Ja. Mhm.
Ganz genau. Ja. Also das denke ich, da sind so ein paar hausgemachte NLP-Probleme drin, dann gibt es auch wenig, also das, was ich meine, ist letztlich, du wirst richtig gut, wenn du anfangen musst zu forschen, das auf den Punkt zu bringen, wenn du in unbekanntes Territorium vorgehst, weil da musst du es dann wirklich verstehen und das geht auch nicht, indem du einfach nur irgendwas ausprobierst, du brauchst eine Idee, was du ausprobierst, ja. Du brauchst zum Beispiel die Idee, was sowas Simples wie Ankern ist, dass das nicht bedeutet, ich muss jemanden genau an der Stelle. da hat schon Grinton mir mal geschrieben, dass er nicht versteht, wie Leute auf sowas kommen überhaupt. Ja? Das ist ein Prinzip. Und man muss es auf der prinzipiellen Ebene verstehen. Eine Sache, die ich mache in den Ausbildungen, ich mache sehr wenig Ausbildung, habe ich dir ja schon mal erzählt, im Prinzip bin ich eine Privatpsychotherapiepraxis und mache alle paar Jahre mal eine Ausbildung. Eine Sache, die ich mache, ist, ich erkläre die Dinge auf der theoretischen, prinzipiellen Ebene ausführlich, dass sozusagen ein mentales Gerüst entsteht, in dem die Leute das Prinzip verstehen und daraus abgeleitet, das kann in der Praxis so aussehen, so aussehen, so aussehen, so aussehen, so aussehen. Ja, wenn zum Beispiel ein Zielbestimmungsformat auf der Ebene gelehrt wird, hatte ich meine Teilnehmerin drin, die hat mit psychiatrischen Leuten gearbeitet, also psychisch erkrankten Menschen gearbeitet, in einer Schneiderwerkstatt, so ein Projekt. Und die hat einfach das Ziel, die hat das Prinzip verstanden und hat das dann genauso umgesetzt bei der Frage, was schneiden wir für dich? Oder was willst du schneidern? Mhm. Ja, sozusagen den Denkprozess da implementiert. Und das habe ich festgestellt, wenn man es wirklich auf der prinzipiell eher abstrakten theoretischen Ebene erklärt, fällt es den Leuten leichter, es in ihren Kontext zu transferieren, als wenn man es auf der Verhaltensebene demonstriert, wo dann ein Raum sein muss mit zwei Sesseln oder Stühlen und dann müssen Leute eine Stunde oder zwei Zeit haben und dann muss man die Leute anfassen für irgendwas. Ja. Sondern wenn man das Prinzip kapiert, dann hast du die Möglichkeit, das in viel mehr Kontexte zu adaptieren. Mhm. Das ist eine Sache, die ich wichtig finde und die aber ein bisschen dem entgegensteht, dass viele Leute in NLP-Trainings kommen und sagen, ja, ich habe von diesen Wundermethoden gelernt, ich will diese Methoden können. Ja, und dann habe ich gesehen, es gibt Institute, die im ersten Wochenende Change History-Prozesse, wo ich denke, ihr habt entweder nicht alle Tassen im Schrank oder keine Idee, was da bei Menschen ausgelöst werden kann, ja, wenn du das machst. Aber das ist dieser Methodenfetischismus, diese Tools. Ich habe dir das, glaube ich, mal privat schon erzählt. In meinen Trainings kommt die erste Intervention im 6. oder 7. Wochenende. Und das halte ich, und das war, ich habe das Ganze umstrukturiert, nachdem ich mit Charles Faulkner, das ist wahrscheinlich einer der intelligentesten NLPler weltweit, darüber geredet habe. Und der sagte mir, dieses ganze Konzept von Training im NLP hält er für völlig verfehlt, weil Training, sagt er, ist was für Hunde. Hier aus das Stöckchen rennen. Ja, das ist Verhaltensebene. Sondern Charles hat gesagt, NLP beschreibt ja Dinge, die in der Welt ablaufen. Anker, die ausgelöst werden, Sätze, die fallen und so weiter. Ja. Und er hat gesagt, wir müssen das mehr von der Wahrnehmungsseite her aufziehen. Deswegen gebe ich zum Beispiel im ersten Modul erstmal einen Überblick über das gesamte NLP-Informationsverarbeitungsmodell mit jeweils erfahrbaren Erfahrungen dazu. Also, dass die Leute das sowas wie Tilgung nicht nur theoretisch hören, sondern dass die, es gibt eine wunderbare Übung, wo die es live beobachten können, diese Information raustilgen und trotzdem unbewusst wahrnehmen. Ja? Mhm. Und dann gibt es ein ganzes Wochenende Wahrnehmungsunterscheidungen, feine auf allen Sinneskanälen. Ja, ich verbrate da 2 volle Tage drauf, um sozusagen Feinunterscheidungen zu trainieren. Ich mache das so, indem ich Durchgang 1 so, Durchgang 2 verändert. Was ist der Unterschied? Da habe ich eine Menge Übungen entwickelt. Dann mache ich das Ganze mit nonverbalem Verhalten. Also um mal ein Beispiel zu sagen, Person A hat ein Problem, erzählt es 2 Minuten. Coach oder Therapeut, je nachdem, wie man es nennt im Training, sitzt auf den eigenen Händen und muss es reproduzieren. Also du hast jetzt gesagt, dies und das, und wenn ich es richtig verstanden habe, bla bla. So, Cut, 2. Runde. Klient schildert nie das Problem, aber Therapeut nutzt jetzt visuelle Anker und sagt, okay, also einerseits, und deutet dann im Raum hier irgendwo her, ist es so, andererseits sagst du aber auch so und so. Ja. Und dann wird ausgewertet, was macht das für einen Unterschied, wenn ich gestikuliere, wenn ich gezielt gestikuliere, für mich als Coach, wie ich mich fühle, als auch für mich als Klient, wie verstanden ich mich fühle. Und so mache ich ganz viele Diskriminationsübungen, weil Information ist halt Unterschiedsbildung. Ja, und je mehr Dimensionen von Unterschiedsbildung du den Leuten gibst, desto mehr kriegen die wahrgenommen, desto bewusster, auch mit Augenzugangshinweisen und so. Es gibt eine Menge Sachen. Und bringe sprachliches Verhalten bei, also Metamodell, Milton-Modell und alle diese Sachen. Und dann mache ich in der Regel, bevor ich ankern einführe, also sozusagen die erste formale Intervention, mache ich eine Runde. Und das ist meistens nach einem halben Jahr, weil ich das ungefähr auf 12, 14 Monate strecke, so ein Training. Und lass mir einfach erzählen, okay, ich habe bis 4, 6 Wochenenden gemacht, halbes Jahr dabei. Hat sich irgendwas getan, ja, und die Leute erzählen massive Veränderungen, ja, als hättest du, was weiß ich, welche Interventionsmethoden mit denen gemacht. Nix. Keine einzige Methode, sondern die Wahrnehmungsseite wurde differenziert. Die Fähigkeit, meine Wahrnehmung zu beschreiben, zu benennen, was ich da eigentlich wahrnehme, ja. Und die Leute leben da schon in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Wahrnehmungswelt, sind sensibilisiert für ihr verbales Verhalten, auch das vom Gegenüber, das nonverbale Verhalten, für ihre eigenen mentalen Prozesse. Das ist ja das Geniale im NLP, dass du irgendwann mitkriegst, dass das, was passiert, ist eine Mischung aus externaler Wahrnehmung und mentalen Prozessen. Und das alles findet statt ohne einzige formale Interventionsmethode. Und das halte ich für ein sehr powervolles Trainingskonzept, ja. Und die Leute werden dann, wenn wir anfangen, formale Methoden zu machen, lernen die das unheimlich schnell. Aber wenn die Ausbildung vorbei ist, kommt es trotzdem drauf an, ob sie es anwenden, ob sie viel Praxis haben, ob sie auf Probleme stoßen oder nicht, ob sie ehrlich zu sich sind. Da kommen dann die anderen Sachen.
Ja, kommt ja auch ein bisschen Persönlichkeit rein. Für mich hört sich so an, als würdest du, das ist ja auch Training dann, halt Wahrnehmungstraining, das ist ja genauso Training, nur viel, viel feingliedriger. Und also das ist ja praktisch ein Kernaspekt, den du ja auch bei Ankern zum Beispiel brauchst. Also Wahrnehmung ist mal ganz platt. Nur sozusagen, also das ist sozusagen ein Format, ist ja doch etwas sehr Komplexes bei uns. Das Format für die Nicht-Formate kennen, ist einfach immer ganz platt. Ablauf, also erstens, zweitens, drittens, viertens, was du machst, um bestimmten Methode. Und das ist insgesamt natürlich großartig komplex, weil du hast immer Interaktion, du hast immer etwas, was du wahrnehmen kannst, wie du selber was machst. Und das heißt, man kann bei jedem Schritt unglaublich viel auch versehen falsch machen oder halt suboptimal machen. Falsch ist vielleicht der falsche Begriff, nicht zieldienlich. Und was du sozusagen viel trainierst, ist sozusagen eigentlich das sind ganz kleine Chunks, ja. Also, was man auch bei Profis und so sagt, ich meine, der übt ja immer noch den Elfmeter, wo man sagt, na gut, das ist jetzt nicht Basic Elfmeter, also ich meine, das muss der wohl können, so in die Richtung, ja, oder was auch immer. Aber wird halt noch geübt, ja, die kleineren Sachen, auch später als Profi. Das ist ein Aspekt. Und das andere, was du vorher gesagt hast, dieses mentale Modell haben, ja. Die mentale Repräsentation, das sagt ja auch, jetzt kann ich vielleicht einen Namen gleich dazu sagen, Anders Ericsson, also nicht Milton Ericsson, sondern Anders Ericsson ist ja dieser Exzellenzforscher, der seit 40 Jahren forscht und der ist diese 10.000-Stunden-Studie, die später Malcolm Gladwell hat die bekannt gemacht. Vorher war er, meinte er, die ersten 10 Jahre ist die Studie halt so unter Forschern herumkursiert, dann ein Buch und auf einmal war er weltbekannt, also war es weltbekannt. Und der sagt ja auch, diese mentalen Repräsentationen braucht es eben wiederum selbes Thema, um Fehler zu erkennen. Weil habe ich keine Repräsentation, weiß ich nicht, dass ich es falsch gemacht habe. Ja? Also Beispiel, ich kann jetzt nicht singen oder irgendwas so in die Richtung. Also ich kann schon für meinen Sohn singen, aber das, Profis sagen mir, das klingt jetzt nicht so ganz. So. Und ich höre das aber nicht.
Mir auch so.
Ja. Aber wisst ihr, ich oder zum Beispiel habe ich einmal eine echt schöne Stimme gehört und meinte, meine Frau zum Beispiel kann das sehr gut, die kann nicht singen. Und ich so, es klingt ja 50 Mal besser als das, was ich mache, ja. Also, ich höre es wirklich nicht im rasten Sinne des Wortes. Also, einfach so, da fehlt die Fähigkeit. Und da frage ich mich natürlich, was ist da die schnellste Möglichkeit? Ist es wirklich die Theorie? Ist es die Erfahrung? Ist es die Faszination? Ja? Bei Milton Erickson zum Beispiel, der Mann, der war auch sehr intelligent, hat viel gelesen, aber der ist ja von einem, sag ich mal, sehr, ursprünglich mal mit sehr wenig Theorie ausgekommen. Ich meine, der hat ja praktisch bis zum Studium außer das Wörterbuch und so ja kaum was gelesen und war, na gut, er hat dann schon geschrieben und so, aber kein intellektueller Überflieger und hat dann sozusagen erst die akademische Laufbahn gehabt. Und auch da war es ja bei ihm so, dass bei Hypnose, was ihn da unglaublich fasziniert hat, oder ein Erlebnis war, dass einer der ersten Hypnosen, die er gemacht hat, da hat ihm ein Mitschüler reingelegt, indem er ihn Schauspieler hingibt Und der Schauspieler hat nur so getan, als ob. Ja? Und dann haben sie gesagt, hey, war nur ein Scherz und so. Und Milton Erickson, ich meine, da waren, glaube ich, viele angepisst gewesen, aber er war halt auch fasziniert. Und er hat sich dann natürlich gefragt, wie kann ich bei dem Zukünftigen, der nur so tut, als ob, wie kann ich denn trotzdem hypnotisieren? Und das Spannende bei ihm war, er hatte dann so Leute. Er war es ja immer wieder, weil wollte er reingelegt werden. Das haben später auch Leute, wurden bezahlt, die nur so tun sollten, als ob. Und er hatte die Erfahrung aber schon und konnte entsprechend erstens mal das wahrscheinlich auch wahrnehmen. Aber andererseits auch hatte Technik entwickelt, wie man mit so jemandem arbeitet, der jetzt nur als Schauspieler fungiert. Ja? Und da sehe ich eine sehr große Praxis, Training.
Ja, das ist richtig. Aber Milton Erickson hatte Kinderlähmung, konnte nichts machen. Der hat unglaublich Wahrnehmung geschult, weil mehr konnte nicht machen. Er war unheimlich differenziert auf der Wahrnehmungsseite. Virginia Satir war, wenn ich mich recht erinnere, ein paar Jahre taub als Kind. Und hat dadurch eine ungeheure Wahrnehmungsunterscheidung nonverbal gekriegt. Ja? Das sind beides Leute, wo die Wahrnehmungsseite durch biografische Ereignisse extrem entwickelt waren. Mhm. Und ich würde deswegen denken, dass das ein guter Ansatz ist, den Charles Bert damals gesagt hat, weil Wahrnehmung ist Information. Und viele Leute, wenn ich zum Beispiel an anderen Instituten bin, da mache ich soziale Panorama-Workshops, wenn Leute das wollen. Dann sehe ich ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass die Leute in ihre Blätter gucken und nicht rückgekoppelt kommunizieren. Das heißt, nicht unbedingt mitkriegen, was gerade am anderen Ende der Leitung durch ihre Kommunikation passiert. Ja. Ich kriege mit, dass die Präzision in Sprache schwierig ist. Manchmal, ja. Also ich biete in meinen Unterlagen dann auch fertige Formulierungen an, die ich lange ausgetestet habe, müssen die Leute nicht machen. Aber es ist schon hilfreich, wenn du verstehst, dass jedes Wort, was du sagst, eine Vorstellung generiert. Ja. Und dass es sozusagen das so in Kurven und rundherum und dann irgendwann zum Punkt kommt, dass das bereits eine Wirkung auf den anderen hat, der möglicherweise die Wirkung, die du haben willst, schwächt. Ja. Und um das mitzukriegen, musst du es aber sozusagen wissen. Das ist das, was du sagst, finde ich eigentlich ganz gut, den Ansatz. Gute Leute müssen ihre Fehler selbst erkennen können. Ja? Ja. Was ich denke, ist, dass es gar nicht so ein Entweder-Oder ist, sondern dass es eher so, was ich versucht habe zu skizzieren, zumindest für mich, so, das ist das Rezept der Zutaten, die es braucht. Ja? Ein Langzeit-Commitment, auf ein ungelöstes Problem stoßen, das du vielleicht lösen willst, ehrlich zu dir selbst sein, eigene Fehler erkennen, sagen wir mal auch das notwendige Denkzeug zu haben, um dann Ansatzpunkte zu finden. Ja. Und was auch noch, denke ich, sehr wichtig ist, das ist, Dinge zusammenführen zu können, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Also Steve Andreas hat es mal gesagt, und wenn ich gucke, wie mein System entstanden ist, ist es exakt das. Steve Andreas hat mal gesagt, Kreativität ist, wenn du Dinge zusammenfügst, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und guckst, was dabei rauskommt.
Ja.
Ja. Und also das kann ich nur bestätigen.
Ja, und da vielleicht für die jetzt ein bisschen auch mitmachen wollen, praktisch, was ich da auch empfehle, ist ja die Vera Birkenbiel, die ja die in Anführungszeichen Bisoziation entwickelt hat oder mal empfohlen hat. So die Idee, du nimmst zwei Begriffe, die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Das können auch NLP-Begriffe sein, also es könnte jetzt auch, die haben oft immer was mit zu tun, aber das ist ja das Spannende, das hat dann alles mit allem zu tun, aber so im ersten Moment hatte vielleicht Ankern und Reframing ist was anderes. Oder auch spannend, Ankern und Change History, wenn man Formate nimmt, oder auch Ankern und Wahrnehmung oder was auch immer. Und man lässt einfach mal ein, zwei, drei Minuten sinniert drüber nach. Ja, mehr muss es gar nicht sein am ersten, sondern einfach nur so ein erstes Brainstorming. Und das Schöne dabei ist, wenn man das öfters macht, das kann ich auch bestätigen aus Erfahrung, dann wird man schneller und besser darin, Gemeinsamkeiten zu entdecken beziehungsweise auf neue Gedanken zu kommen. Und das ist etwas, was in der Schule ja wenig trainiert wird. Das heißt, es ist für viele erstmal neu. Es ist im ersten Mal vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn man sich denkt, ja, sind zwei verschiedene so Sachen, was soll ich jetzt damit? Ja? Und vor allem merkt man manchmal auch, wo kenne ich mich nicht so aus? Ja? Weil dann kommt halt auch weniger, weil wo nichts ist, da kann auch nichts rauskommen, so in die Richtung. Okay, spannend. Ich habe jetzt vielleicht noch von meiner Seite, was ich gerne mache oder wie ich mir behelfe. Ja? Also für mich ist es auch noch immer eine offene Frage. Eine offene Frage, wie kann man ist für mich eher so, wie kann man dann Trainings noch besser machen, ja, dass die Leute noch mehr das bekommen, was sie wollen. Ja. Also es ist oft gar nicht Exzellenz, aber halt wirklich, dass sie dann im Job besser performen, bessere Auswahl machen, Personalauswahl oder Partner oder wie auch immer. Und was ich halt sehr viel mache, ist halt immer wieder, also erstens mal Stories zu erzählen, wo es um die Praxis geht, dann auch ein Future Pace, hey, was von dem Ausbildungswochenende wirst du in deiner Praxis umsetzen? Diskutiert mal drüber, also auch mit Menschen im Austausch gehen, damit mehr Commitment da ist. Also dieser Praxistransfer für mich, ich schaue da sehr viel drauf, dass sie, und Anfang habe ich auch immer so dieses, also habe ich nach wie vor, aber früher war es verpflichtend, jetzt ist es freiwillig, dieses Umsetzungsstadium gehabt, dass sie haben jede Woche dokumentieren müssen, was haben sie, wo haben sie Erfolge gehabt, was haben sie gemacht konkret, einfach um diesen Fokus in das Leben reinzubringen, was du ja anders nicht machen kannst, weil ich gehe mit den Leuten nicht in ihre Welt, ja, sie sind halt bei mir in Anführungszeichen nur im Training. Was sagst du dazu? Ist das auch etwas, was du machst, was du empfiehlst, um richtig gut zu werden, oder?
Kann man machen. Also ich gebe Übungsgruppen noch viel mehr Wahrnehmungsübungen raus, ja, dass die noch andere machen, weil ich halte das für den zentralen Punkt. Je mehr Informationen du unterscheiden kannst, desto mehr Wahlmöglichkeiten hast du. Ja. Oder auch sowas, dass ich sage, okay, ihr habt wahrscheinlich Wege, die ihr schon seit langer Zeit immer wieder geht, jeden Tag was Neues da entdecken. Mhm. Ja. Um die Wahrnehmung wieder zu öffnen. Solche Sachen. Ja. Ich denke, dass, also wirklich, dass die Seite die wichtigste ist, auch dann drüber zu sprechen, was die Leute, was du machst, was da in der Praxis war. Gerade auch über Sachen, wo es nicht funktioniert hat, ist viel interessanter, ja, für mich, weil da, wo was nicht funktioniert, gibt's was zu verstehen. Ja. Dass man weggeht von der Trainingskultur, wo man muss sich alle in der Gruppe gegenseitig bestätigen, ja, das ist ganz toll und Wahnsinn und was weiß ich. Und man dann privat denkt, naja, bei mir war es jetzt doch nicht ganz so, aber bei den anderen ist ja schon so. Ja. Also da gibt es so soziale Erwünschtheit, nennt man das.
Ich nenne es sogar Feedback. Also wie es bei dir auf der Uni ist, aber wenn man da musste man auch Präsentation halten, dann gab es zur Präsentation Feedback und es war immer so, es war so toll und dieses und jenes. Genau. Ein bisschen schöner machen oder so. Also so Garbage-Feedback, also absolut nicht hilfreich.
Einfach ermutigen, ja, solche Sachen auch zu sagen. Man kann es ja respektvoll sagen. Ja. 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 Solche Sachen halte ich wichtig. Also einfach, was man so heute eine gute Fehlerkultur nennt. Hm. Den Leuten klar machen, dass da, wo was nicht funktioniert, ist es eigentlich interessant. Das ist kein Versagen, sondern da gibt es was zu lernen. Nämlich ja,
Potenzial. Hm.
Element, was gemacht hat, dass ich da nicht weiterkomme.
Ja, das ist ja schön. Ja, das ist vielleicht ein guter Abschlusssatz. Das ist eine mögliche Zukunft, um richtig gut zu werden in einem Bereich oder auch, vielleicht ist es gar nicht das Ziel von dir, richtig gut zu werden, aber um einfach, ja, da, wo man ist, auch mehr Spaß zu machen, weil das ist ja auch, wissen wir auch, der Glücksforschung, wenn man wo gut ist und da ein Problem löst, ist das viel interessanter, als wenn du Anfänger bist.
Und das, wenn du jemand bist, der das gerne macht.
Ja, klar. Ja gut, kann ja auch ganz anderer Bereich sein. Es kann ja auch, wie gesagt, das Geigenspiel sein oder das Singen, je nachdem. Genau. Ja, also ich vielen lieben Dank, Wolfgang. Ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch nachtragen willst?
Ich glaube nicht. Nö. Ich glaube nicht. Sehr schön. Also ich denke, vielleicht noch ein letzter Aspekt. Für mich interessant am NLP und das, was mich am meisten weitergebracht hat, war, dass ich in einer anderen Wahrnehmungswelt gelebt habe, lebe seither. Ja. Und wo es gar nichts, und dass man vielleicht so dieses Ziele erreichen und so, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht der eigentlich interessante Aspekt für mich. Ja, dass man so ein bisschen wegkommt von, ja, wenn du diese super Methode hast, dann kannst du das erreichen und erfolgreich im Leben sein und so weiter. Ich meine, man muss sich ja auch über die sozialen Auswirkungen Gedanken machen von dem, was man unterrichtet. Und an der Spitze ist nun mal nicht Platz für alle.
Ja. Ist so. Sonst wäre es nicht die Spitze, sonst wäre zuerst die Stumpfe. Ja.
Genau. Und auch, was man als Kriterium für Erfolg nimmt. Ja, das ist in der NLP-Szene oft sowas wie reich werden oder so. Ist ja auch schön, ja, wenn man das Geld hat, um alles zu machen, was man will. Aber wenn jemand aus einem geringen Selbstwert raus reich wird und dann sich nur auf seiner Yacht toll fühlt, ja. Oder schlimme Dinge, die ich für einen Missbrauch halte, diese ganze Pickup-Szene, ja, wo überhaupt nicht drauf geachtet wird, was das eigentlich einen Schaden anrichtet, wenn in der Regel Männer losziehen, um Frauen ins Bett zu ziehen und die hinterher abstoßen. Das ist, also als Psychotherapeut kriegst du da Sachen mit, ja, wo du denkst, Leute, ihr habt echt nicht mehr alle Tassen im Schrank, was ihr da macht. Mhm. Ja. Und das wird ja stark mit NLP in Verbindung gebracht. Das ist ja das Schlimme.
Okay.
Zwar in den 90er Jahren hat Richard Bandler da ein Video veröffentlicht und das war ganz einflussreich in diese Pickup-Szene. Und da gibt's Leute, die NLP mit Pickup gleichsetzen. Ja, das ist auch vom Ruf ganz schädlich. Mhm. Ja. Und das ist ein Missbrauch, weil eigentlich stammen die Vorbilder aus Bereichen, die Leuten helfen wollten, nicht ihnen schaden wollten.
Ja, klar.
Gut. Aber so, denk, von meiner Seite aus haben wir so ungefähr die Elemente, nur meine subjektive Meinung, was ich glaube, was hilfreich ist, um, sagen wir mal, wirklich exzellent da drin zu werden. Mhm. Motivation, viel Zeit, viel Praxis. Ich glaube auch viel Theorie und eine gute Wahrnehmung.
Mhm. Super. Ja, super. Danke für deine Zusammenfassung noch. Dann sage ich vielen lieben Dank, Wolfgang, und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
Dann mal tun.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meine Telegram-Community t.me/selbstbeeinflussung vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Thank you.